Neues aus Brüssel, die Chatkontrolle.
Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke.
Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio natürlich wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie bei unserer neuen Podcast-Folge wieder dabei sind, die dieses Mal zu einem wirklich besonders brisanten und aktuellen Thema kommt.
Nämlich zur Frage, ob du die EU-Kommission getrollt haben könntest.
Bitte, was soll ich haben?
Die EU-Kommission getrollt. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Am 11. Mai hat die EU-Kommission nämlich den Entwurf einer Initiative veröffentlicht und deren Entstehung sei wohl auch von Privatmenschen, insbesondere aus Deutschland, begleitet worden, die einzig und allein Fragen zur Verschlüsselung thematisierten, und darauf verweist auch Abschnitt 3 des Entwurfs explizit.
Ah, okay, ich weiß, woher du kommst. Ah, okay, das muss ich jetzt vorlesen. Also nein, mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Verhütung und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, also mit dem Vorschlag zur berüchtigten Chatkontrolle, habe ich wirklich nichts zu tun gehabt. Aber muss man dazu sagen, es gab ausreichend Kritik von verschiedensten Seiten, zum Beispiel vom Bundesdatenschutzbeauftragten. Der hat gleich auf Twitter reagiert und die geplante Chatkontrolle in mehreren Tweets wirklich förmlich auseinandergenommen.
Damit war er jetzt auch nicht allein. Auch die Gesellschaft für Informatik hat eine Pressemitteilung veröffentlicht und darin zitiert sie Professor Dr. Hannes Federath. Der war jetzt nicht nur 2018 bis 2021 Präsident der GI, sondern der leitet auch schon seit 2011 die Arbeitsgruppe Security in Distributed Systems am Fachbereich Informatik der Uni Hamburg.
Das klingt nach einer interessanten und kompetenten Persönlichkeit.
Und genau die dürfen wir jetzt auch gleich nach einem Beitrag unseres heutigen Sponsors im Podcast begrüßen.
Der Security Insider Podcast wird Ihnen präsentiert von Bosch Cybercompare. Wir machen IT, OT und IoT-Sicherheit einfacher, verständlicher und bezahlbarer. Denn wir sind die unabhängige Plattform zum Vergleich von Sicherheitslösungen und Security-Dienstleistungen. Egal, ob es um Ausschreibungen oder Angebotsvergleiche geht, wir sparen Ihnen Zeit und Geld. Gleich entdecken unter cybercompare.com/security-insider.
Hallo, Herr Professor Federath, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
Ich grüße Sie.
Wir wollen heute über eine Initiative der Europäischen Kommission sprechen, die schon am 11. Mai als Entwurf veröffentlicht wurde. Und offiziell geht es da um die Rules to Prevent and Combat Child Sexual Abuse. Oder etwas plakativer kann man es natürlich auch sagen, es geht um eine Chatkontrolle. Und an dem Dokument entfacht sich nun einige Kritik und die kommt auch von Ihnen als Vertreter der Gesellschaft für Informatik. Und darum gleich zum Einstieg die Frage, was ist denn jetzt so schlecht daran, den sexuellen Missbrauch von Kindern zu verhindern und zu bekämpfen?
Also natürlich überhaupt nichts, sondern insbesondere die Methode, die hier gewählt wird, die ist sehr fragwürdig. Natürlich die Überschrift der Verordnung geht ja in Richtung Schutz von Kindern. Die Methode, die dann eingesetzt werden soll, um diesen Schutz von Kindern zu erreichen, ist im Wesentlichen das schon genannte Stichwort der Chatkontrolle. Beides zusammenzubekommen, gelingt uns Informatikerinnen und Informatikern nur teilweise, zum Teil auch gar nicht. Aber wir werden ja sicherlich im Verlauf der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten noch den einen oder anderen Punkt dazu machen können.
Also das ist jetzt auch der Punkt von den 136 Seiten, glaube ich, waren es, der sie am meisten stört, diese Chatkontrolle. Oder worauf sollte man da genau schauen? Was hat sie jetzt am meisten erzürnt an dem Entwurf?
Naja, es gibt zwei Dinge, die aus meiner Sicht überhaupt nicht zusammengehen, aber die hier zusammen gemischt werden. Das ist zum Ersten der völlig richtige Punkt, dass wir was tun müssen gegen Missbrauch im Internet und Missbrauch des Internets, vor allem wenn es um Kinder geht. Zum anderen aber der Weg, dass eben hier über eine Chatkontrolle versucht wird, das Problem zu erreichen, also praktisch das Hineinschnüffeln in Kommunikation. Und zugleich versucht dieser Entwurf der Verordnung die Quadratur des Kreises, in dem darauf hingewiesen wird, dass es auch sehr wichtig ist, auch zum Schutz der Kinder, eine wirkungsvolle Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu realisieren. Und das geht einfach nicht zusammen. Man hat das Gefühl, hier wurden Stichworte zusammengenommen, um eben auch Kritiker zu beruhigen. Denn es geht ja keineswegs darum, Verschlüsselung aufzubrechen. Aber zum anderen wird eben auch an keiner Stelle gesagt, wie eigentlich jetzt diese Kommunikation denn überwacht werden soll, wie die Chat-Kontrolle oder die Chat-Überwachung stattfinden soll. Und wenn dann zusätzlich auch noch drinsteht, dass all diese technischen Möglichkeiten, die hier zu implementieren sind von Providern und von Hostern, auch noch so zu gestalten sind, dass sie keinesfalls dann für Internetzensur verwendet werden sollen, dann habe ich das Gefühl, dass hier auf der Mittelebene nicht nur völlig offen ist, wie das gehen soll, sondern noch dazu, dass die denkbaren Mittel, die ja alle auch geeignet sind, Zensur im Internet zu betreiben, entweder nicht vollständig verstanden wurden oder man eben nicht die volle Wahrheit sagt, in dem Sinne, dass vielleicht ein solcher Entwurf einer Verordnung irgendwann weitergehen könnte, bis hin eben auch zu einer Massenüberwachung mit dem Ziel, vielleicht auch unliebsame Kommunikation rauszudrängen, selbst wenn sie vielleicht rechtens wäre. Nun, soweit will ich auch an dieser Stelle gar nicht gehen, zu sagen, dass man eben tatsächlich versuchen wollte, sowas wie Internetzensur zu betreiben. Aber wir wissen ja schon aus dem Jahr 2009, wo Frau von der Leyen ja schon mal mit dem Zugangserschwerungsgesetz einen Versuch unternommen hatte, in Richtung eben des Schutzes von Kindern vor Missbrauch im Internet zu gehen, dass auch dort vor allem dann unter dem Stichwort Zensursula dieses Vorhaben doch nicht nur sehr hämisch betrachtet wurde, sondern letztendlich auch sogar vom damaligen Bundespräsidenten nicht unterschrieben wurde, das Gesetz, weil es eben doch in seiner Wirksamkeit sehr fragwürdig war. Und leider, muss ich sagen, sehe ich ähnliche Problematik auch hier bei dieser Verordnung. Ziel gut, Weg schlecht, bis ungeeignet.
Sie haben jetzt schon einen ziemlich breiten Bogen gespannt. Also das geht von Massenüberwachung beziehungsweise vielleicht neuen Anläufen von der Frau von Leyen. Aber bevor wir jetzt so weit gehen und da ein bisschen ja, gesellschaftlich philosophieren, lassen Sie uns doch mal über den technischen Ansatz reden. Also es wird ja gesagt, ja, es soll verhindert werden, dass die Kinder bedroht werden. Da gibt es ja einerseits die Bilder, das kann man ja auswerten per KI. Und andererseits gibt es ja da diese, ja, Sie sagten schon, diese Chat-Kontrolle, dass man direkt in die Chats reingeht. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie ist denn sowas generell machbar, wenn man jetzt erstmal alle Datenschutzbedenken beiseite legt, wenn man jetzt nur sagt, man will das so umsetzen, wie es da gesagt ist? Welchen Weg gibt es denn da aus Ihrer Sicht?
Naja, ich bin ja Professor für Informationssicherheit und als solcher eben auch mit durchaus Fragen von Überwachung auch hin und wieder beschäftigt. Und insoweit weiß ich natürlich schon, wie man in Kommunikation reinschauen könnte, vor allem auch, wenn sie verschlüsselt ist. Allerdings muss man eben auch sagen, und das predigen wir auch immer wieder, heute ist wirkungsvolle Ende-zu-Ende-Verschlüsselung möglich, sodass es also technisch eigentlich ausgeschlossen ist, dass jemand auf dem Übertragungsweg verschlüsselte Kommunikation überwacht und mitliest. Es gibt ganz wenige Arbeiten in dem Bereich, dass man sogar verschlüsselte Kommunikation eventuell analysieren könnte, also noch im Verschlüsselten. Das gelingt zum Teil sogar bei Bildern, was ja hier in Rede steht, wenn es zum Beispiel eben um kinderpornografische Darstellungen geht. Allerdings ist eben vor allem dann, wenn man die Verschlüsselung richtig implementiert, nahezu ausgeschlossen, dass sowas passiert. Wir gehen also mal für einen Moment davon aus, dass ein Chat-Protokoll eben auch sicher verschlüsselt Ende zu Ende. Und dann bedeutet es aber im Umkehrschluss, ich kann eigentlich derlei Überwachung nur noch auf dem Endgerät machen, also an den Endpunkten, sprich also entweder auf dem Server eines solchen Chat-Anbieters, der möglicherweise umschlüsselt, Die meisten Chat-Systeme heute arbeiten allerdings mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also findet keine netzseitige Umschlüsselung statt. Und somit bleiben eigentlich nur noch die Endgeräte aller Kommunikationsteilnehmer eines solchen Chat-Systems. Und hier steht die Idee im Raum, dass man die Softwareanbieter einer solchen Chat-Lösung dazu verpflichtet, praktisch vor der Verschlüsselung oder nach der Entschlüsselung eben eine Inhaltsanalyse durchzuführen, was man auf Texten natürlich kann, aber selbstverständlich auch auf Bildern und Videos, die übertragen werden. Bei bekannten Inhalten, also etwa Bildern, die 100.000 oder 100.000-fach ausgetauscht werden, könnte sowas zum Beispiel gelingen, indem man einen kryptografischen Fingerabdruck des unverschlüsselten Inhalts anfertigt, einen sogenannten Hashwert berechnet oder möglicherweise auch mehrere solcher Hashwerte. Und damit wüsste man dann, ah ja, jetzt wird ein Bild übermittelt, das bekanntermaßen ein kinderpornografisches Bild ist oder ein Video. Da geht es genauso. Das setzt wiederum voraus, dass man dann eben eine entsprechende Datenbank implementiert hat, die dann auch auf jedem Endgerät entsprechend vorgehalten werden muss. Nichts anderes als das, was wir im Bereich des Kinderschutzes auch schon kennen, wenn beispielsweise jemand sich einen Router zu Hause installiert mit einer entsprechenden Kinderschutzfunktionalität. Da kann auch derlei gemacht werden, zumindest auf allen unverschlüsselten Adressen, die man aufruft und natürlich auch auf den übertragenen Inhalten. Die Idee war übrigens nicht die Idee von 2009, als Frau von der Leyen die Netzsperren seinerzeit einführen wollte, sondern dort war im Wesentlichen die DNS-Sperre ja das Ziel. Also man wollte eigentlich nur die URL überwachen und wenn man gewusst hätte, dass auf einer bestimmten URL dann eben ein kinderpornografisches Bild liegt, dann wäre diese URL eben blockiert worden. Das geht natürlich auch, gehört aber eher zu den, sagen wir mal, harmloseren Versuchen, solche Inhalte zu blockieren. Wie das dann gehen soll bei Bildern, die wir gar nicht kennen bisher, die also möglicherweise auch gerade erst angefertigt werden, naja, da landet man dann schnell bei KI und eben Bildanalysen oder eben auch Textanalysen, die geschrieben werden. Und da gibt es sicherlich schon Möglichkeiten. Das setzt aber dann eben nochmal voraus, dass auf dem Endgerät innerhalb der Software, etwa des Chat-Anbieters, derartige Analysen stattfinden, die sowohl viel Rechenzeit kosten als auch durchaus auch einiges an Speicher. Also im Prinzip muss man eine kleine KI implementieren, die dann eben lokal die Auswertung von Bildern und Texten und Videos macht. Und das wird nicht nur leicht zu umgehen sein, sondern man wird vermutlich auch so etwas sehr gut unterdrücken können. Denn wenn es auf meinem Smartphone passiert und ich die Absicht habe, solche Bilder zu verbreiten, dann werde ich Mittel und Wege finden, genau die Prozesse oder eben auch vielleicht Teile von Prozessen, die dann auf dem kleinen Smartphone-Rechner laufen, entsprechend zu unterdrücken, zu verlangsamen und Ähnliches, um dann mich eben auch genau sozusagen solchen Überwachungen zu widersetzen. Dies ist allerdings natürlich nicht für die Masse der Menschen interessant, denn wir haben ja üblicherweise weniger Straftäter als mehr legal handelnde Menschen. Und deswegen ist eben auch sehr schnell dann das Argument, naja, die wenigen Kriminellen, die müsse man doch bekämpfen können auf die Art, dem gegenüberzustellen, dass wir auf der anderen Seite die vielen unbescholtenen Bürgerinnen und Bürger haben, die dann eben eine Massenüberwachung über sich ergehen lassen müssen. Und in anderen Bereichen, die weniger invasiv sind als das, was die Verordnung vorsieht, hat beispielsweise eben dann auch der EuGH solche Gesetze wieder einkassiert. Denken Sie nur an die Vorratsdatenspeicherung, wo es ja gar nicht um die Inhalte ging, sondern eigentlich immer nur um die URLs, die da aufgerufen werden, die möglicherweise hätten überwacht werden können. Und da waren zum Beispiel in den Gesetzesvorhaben auf nationaler und auf EU-Ebene auch immer entsprechende Artikel vorhanden, die sogar gesagt haben, naja, die URLs sind viel zu sensibel, die dürfen nicht mitgespeichert werden bei der Vorratsdatenspeicherung. Und was machen wir jetzt? Jetzt sagen wir nicht nur die URLs, sondern sogar jede geschriebene Kommunikation, die ja nun unter das Fernmeldegeheimnis fällt, soll jetzt überwacht werden. Also das scheint mir schon ziemlich absurd zu glauben, dass unsere höchsten Gerichte das noch gut finden und für legal finden.
Bevor wir jetzt wirklich zu den Grundrechten und zu den Gerichten gehen, lassen Sie mich noch eine technische Frage stellen. Also ich frage mich, ist das überhaupt technisch umsetzbar? Also dass auf jedem Endgerät so ein Client läuft, so ein KI-Client, der meine komplette Kommunikation ja mitliest, auswertet und da auch sinnvolle Ergebnisse findet. Also ich denke jetzt an die Alexa. Selbst die kommuniziert ja mit Amazon, wenn die irgendwas ausgewertet haben will. Also selbst das läuft ja schon nicht lokal bei mir.
Ja, die Befürworter von KI würden natürlich argumentieren, dass sie sehr viel können und dass es auch schon relativ zuverlässig eben geht. Aber die heutige Technik, also die Praxis, der heutige Stand der Technik spricht eigentlich eher eine andere Rolle, andere Sprache. Das heißt, wir sehen eigentlich, dass das eben gerade nicht gut funktioniert bisher, selbst dann, wenn es ins Netz übermittelt wird. Und von daher, also ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass man das in den nächsten 10 Jahren so zuverlässig hinbekommt, wie der Verordnungsentwurf das letztendlich auch verlangt von den Anbietern von Telekommunikationsdiensten und auch von den Hostern. Und daraus folgt, das müsste man dann mal beobachten, wie etwa Gerichte das dann einschätzen, was eben technisch wirklich möglich ist. Aber zumindest auf einer, sagen wir mal, abstrakt technischen Ebene geht es zumindest theoretisch. Und praktisch wird es vielleicht auch in 10 Jahren gehen, so zuverlässig dann eben Sprache und Bilder auch lokal zu analysieren, dass dabei die Fehlerrate gering ist. Sie wird niemals null sein, denn auch das weiß man ja. Also KI-Systeme sind immer fehlerbehaftete Systeme. Und insoweit wird auch das dann Teil der Rechtsprechung werden müssen, wenn dann die Verordnung jemals in Kraft tritt, bis zu einer Fehlerwahrscheinlichkeit man eben akzeptieren kann, dass Dinge sozusagen nicht erkannt werden oder falsch erkannt werden. Denn wir haben ja sozusagen zwei Problematiken hier und man kann sich jeweils auch überlegen, was das mit einem selbst zu tun hat, wenn man unbescholtener Bürger ist. Ne, also nehmen wir mal an, man verschickt ein Bild und die KI schlägt an, dann hat man sozusagen einen False Positive und dann steht womöglich die Polizei vor der Tür oder Schlimmeres, denn es soll ja eine Weitergabe an die Bedarfsträger geben. Also es ist praktisch wirklich Überwachung, bis hin eben auch polizeiliche Maßnahmen, die dann eingeleitet werden. Also die False Positives sind sozusagen das eine. Und damit kommen natürlich dann auch Menschen in den Fokus der Ermittlungsbehörden, die mit Kinderpornografie wirklich nichts am Hütchen haben. Und dann ist natürlich die andere Seite die False Negatives. Also was muss ich unternehmen als Krimineller, der sozusagen unterm Radar fliegen möchte, damit eben dann die KI nicht anschlägt. Und da gibt es schon Tricks, die man aus anderen Bereichen durchaus übertragen kann. Denken wir etwa an die Bekämpfung von Piraterie. Ist heute kein so großes Thema mehr. Aber wenn ich eine MP3-Datei runterlade irgendwo und die wird sozusagen auf dem Weg der Kommunikation gescannt und ich erkenne dann damit, dass eine Urheberrechtsverletzung stattfindet, dann wird dort eine sehr ähnliche Scan-Technologie angewendet, wie das, was man sich vorstellen könnte in der technischen Umsetzung einer solchen Verordnung, wie sie hier in Rede steht. Naja, und was kann man machen? Man kann im Grunde genommen etwa den zu beanstandenden Inhalt, den illegalen Inhalt in so viele kleine Junks zerlegen, dass jeder einzelne Junk für sich genommen unter dem Radar bleibt, also nicht erkannt wird. Und erst auf der Gegenstelle wird er dann wieder zusammengesetzt. Dass es dann irgendwann vielleicht auch Chat-Systeme geben wird, die genau in die Richtung gehen, um Kommunikation letztendlich vor der Überwachung zu schützen, ohne dabei gegen die Verordnung selbst zu verstoßen als Anbieter einer solchen Software, das ist jetzt schon eigentlich absehbar. Und insoweit erlebt vielleicht diese Verordnung irgendwann auf technischer Ebene so eine Art Renaissance der ganzen Umgehungstools, die man schon im Bereich der Urheberrechtsverletzungen gesehen hat.
Also jetzt nochmal, um nachzufragen, Sie halten es tatsächlich für wahrscheinlich, dass es dann Chat-Anbieter geben wird, die die Kommunikation so zerteilen in so kleine Stückchen, die man überhaupt gar nicht mehr interpretieren kann, und das wäre dann legal im Sinne dieser Verordnung?
Nein, ich halte es für unwahrscheinlich, dass diese Verordnung jemals in dieser Form, in der sie vorgelegt wurde, geltendes Recht wird. Aber würde sie geltendes Recht werden, dann wäre ja klar, dass etwa Techniken der Steganographie und auch Verschlüsselungsverfahren, die on top auf die dann legalen Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden, eben wieder eine Renaissance erleben würden. Niemand hofft, dass es so weit kommt, aber die Problematik, die wir eben sehen, wann immer Massenüberwachung in Rede steht, ist, dass sich normale Menschen kaum schützen können vor Überwachung. Hinzu kommt natürlich auch die Problematik der Industriespionage, denn auch Firmen müssen sich ja dann daran halten, diese Eingriffsmöglichkeiten entsprechend zu implementieren. Und diejenigen, die kriminell sind, die können relativ einfach und unbeobachtet praktisch als Aufsatz auf die existierenden Schutztechniken weitere eigene Schutztechniken implementieren, diese betreiben und entziehen sich damit im Grunde genommen der Massenüberwachung. Na, man muss sich das so vorstellen, dass man eben vielleicht auch mal fragt, was ist eigentlich das größere Vergehen? Eine Überwachung zu verhindern oder eben kinderpornografisches Material zu verbreiten? Und wenn zunächst mal nur die Straftat oder Ordnungswidrigkeit erkennbar wäre, dass man sich einer solchen Massenüberwachung entzogen hat, dann lässt sich ja im Umkehrschluss daraus nicht sofort schlussfolgern, die jeweilige Person hatte auch die Absicht, kinderpornografisches Material zu verbreiten. Vielleicht wollte sie sich einfach nur der Massenüberwachung entziehen, und dies ist relativ einfach möglich, wird vermutlich, wenn es denn überhaupt sanktioniert wird, nur mit geringen Strafen belegt sein. Aber zugleich hat man sich damit eben auch einer Beobachtbarkeit des Vertriebs, der Verbreitung oder des Abrufs von kinderpornografischem Material entzogen. Und dieser Zusammenhang, der ist vermutlich vielen Politikerinnen und Politikern nicht so klar, und man müsste eigentlich nur in die ganze Diskussion um die Kryptoregulierung einmal reinschauen, um zu wissen, dass eben auch ein Verbot von kryptografischer Verschlüsselung ins Leere läuft, weil man sich relativ leicht eben dennoch schützen kann vor Mitlesen und dabei letztendlich aber dann doch keine schwere Ordnungswidrigkeit begeht. Stichworte sind also hier in dem Zusammenhang insbesondere auch die Steganographie.
Sie nehmen jetzt ein bisschen Wind aus den Segeln für meine nächste Frage. Ich wollte nochmal auseinanderdröseln, was denn schwerer ist, so einen lokalen Client zu überlisten oder vielleicht eine unsichtbare Überwachung auf dem Kommunikationsweg. Weil, wenn ich Sie richtig verstanden habe, vor einigen Minuten sagten Sie ja, die Technik ist noch nicht so weit, dass die KI auf den Endgeräten so zuverlässig läuft, dass man das halt damit umsetzen könnte. Und da war halt mein nächster Gedanke, ja, dann muss man halt doch in die Kommunikation reingucken und notfalls halt die Verschlüsselung verbieten. Ist das ein denkbarer Ansatz?
Naja, das ist ja die folgerichtige Überlegung, wenn man merkt, dass das mit dem lokalen Endgerät und die Analyse sozusagen vor Verschlüsselung, dass das ins Leere läuft und man deswegen eben mehr braucht. Also die typische Vorgehensweise ist doch, man hat ein gutes Ziel. Man glaubt, eine geeignete technische Lösung dafür gefunden zu haben, stellt aber später fest, dass das Ziel vielleicht immer noch gut ist, nämlich Bekämpfung der Verbreitung von Kinderpornografie, und überlegt eben, welches andere Mittel wäre dafür geeignet. Die Massenüberwachung wird sozusagen jetzt schon in Kauf genommen, und im nächsten Schritt sagt man eben, naja, und das Verbieten von Verschlüsselung ist vielleicht auch geeignet, der Zweck heiligt die Mittel, und wir müssen das, weil wir auf die Art und nur auf die Art eben in der Lage sind, diese schweren Straftaten zu bekämpfen. Und ja, das ist auf der einen Seite nachvollziehbar, verkennt aber eben den vollen Umfang der technischen Möglichkeiten und vor allem eben verkennt es den vollen Umfang der Schutzmöglichkeiten, die auf Seiten der Straftäter eben zurückbleiben. Und das ist bitter, weil So ist es eben leider nun mal. Man kann sich zwar noch so viel überlegen, aber manche Dinge lassen sich eben weder mit Technik noch mit anderen Mitteln wirklich verhindern. Kein Gesetz dieser Welt wird verhindern, dass Straftaten begangen werden. Und natürlich wollen wir nur Gesetze haben, die eben auch durchsetzbar sind. Und wenn ich eben ein Gesetz mache, bei dem ich merke als Gesetzgeber, dass eigentlich die Durchsetzungsfähigkeit kaum gegeben ist aufgrund technischer Randbedingungen, dann sollte ich die Finger davon lassen, weil sonst werde ich eben auch als Gesetzgeber unglaubwürdig. Und ich glaube, dass im Vorfeld dieses Verordnungsentwurfs viele Technikerinnen und Techniker, die ja auch Politikberatung betreiben, gewarnt haben, auf so eine Idee zu kommen, aber das hat offensichtlich dann doch nicht davon abgehalten, die Kommission einen solchen Vorschlag mal zu veröffentlichen. Und jetzt können wir die Diskussion führen. Die Verordnung liegt jetzt auf dem Tisch. Und vielleicht noch das als Ergänzung. Die Hoster und Telekommunikationsdienstleister sind ja auch gar nicht unwillig. In dem Sinne, dass sie sagen, das wollen wir nicht, das können wir nicht, das geht nicht, ist alles viel zu aufwendig. Denn es gab ja durchaus auch einige, die im letzten Jahr freiwillig eine derartige Analyse durchaus vorgeschlagen haben. Also man hat sozusagen vielleicht diese Verordnung verhindern wollen, das überblicke ich nicht, da war ich auch nicht involviert. Aber man war durchaus willens, etwa dort, wo es eben technisch möglich gewesen wäre, im Netz, weil zum Beispiel Kommunikation unverschlüsselt übermittelt wird oder eben umgeschlüsselt wird, solche Analysen vorzunehmen. Und das machen inzwischen ja eigentlich alle großen Anbieter. Wenn man etwa bei Facebook oder bei YouTube oder anderswo Inhalte hochlädt, dann finden ja entsprechende Analysen statt, die dann jeweils entweder rechtswidrige oder eben vielleicht auch verletzende Inhalte, Hassinhalte und Ähnliches betreffen, sodass also diese sogenannte Content-Moderation eben dazu führt, dass Vertrauen in die Medien erhalten bleibt. Und das gelingt natürlich deswegen, weil man eben auch ja dazu verpflichtet ist, den Inhalt offenzulegen in dem Moment, wo man ihn verbreiten möchte. Hier geht der Entwurf ein bisschen in eine andere Richtung. Da geht es ja eher um die Individualkommunikation. Also man hat sozusagen die These, dass eben insbesondere über diese Individualkommunikation mit Chatsystemen eben ein Teil der Verbreitung stattfindet und, worüber wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, ein weiterer Aspekt ist eben auch die Anbahnung von solchen Missbrauchsfällen, dieses sogenannte Cyber-Grooming, denn dies findet nun insbesondere über entsprechende Mailing-Systeme, Messenger-Dienste und so weiter statt. Und auch da will man sozusagen versuchen, ranzugehen. Alles gute Ziele, allerdings mit einer doch sehr beschränkten technischen Umsetzungsmöglichkeit.
Gibt es dazu eigentlich Zahlen zu diesem Cyber-Grooming? Also ich stelle mir das jetzt vor, wenn ich tatsächlich so unehrenhafte Absichten hätte, dann würde ich ja nicht unbedingt in Chat-Systeme gehen, um an Kinder ranzukommen, sondern eher mich in der Nähe von Kindergärten rumtreiben.
Na, ich als Informatiker kann dazu überhaupt nichts sagen, weil wir wirklich nur auf den technischen Dingen arbeiten. Die Einordnung, auch die gesellschaftliche Einordnung, gelingt mir als Bürger natürlich, der an den Themen nicht nur interessiert ist, sondern der auch seinen Beitrag dazu leisten will. Aber das tue ich eben als Informatiker und deswegen kann ich statistisch gesehen gar nichts dazu sagen. Also ob es überhaupt Fälle gibt, wie viele Fälle es da gibt. Aber ich bin sicher, dazu findet man einiges an Literatur. Ich jedenfalls habe diese Literatur bisher eher so nebenbei zur Kenntnis genommen und deswegen kann ich dazu auch konkret jetzt nichts sagen, wie viel solcher Fälle auftreten. Aber ich bin sicher, dass es nicht unüberlegt ist, zu glauben, dass über Chatsysteme sowas passiert. Da kann man ja sicherlich auch extrapolieren aus der Kommunikation im Allgemeinen. Also wer benutzt heute schon noch normale E-Mail, auch wenn E-Mail durchaus ja auch erwähnt wird in dem Verordnungsentwurf, die meiste Kommunikation findet eben dann doch über Messenger-Apps statt. Und ja, dass man dann dort vielleicht auch Straftaten erkennen könnte, liegt auf der Hand. Aber umso verwunderlicher ist dann, dass eben eine Verordnung kommen soll, die im Wesentlichen sagt, nur für den einen Zweck der Bekämpfung von Kindern Kind ist missbraucht und nicht für andere kriminelle Handlungen. Das ist schon in der Praxis am Ende gar nicht haltbar. Also würde eine solche Technik funktionieren, dann würde natürlich sofort auch der Bedarf dafür entstehen und alle würden rufen, naja, dann muss man aber mit dieser Technik auch alle möglichen anderen Straftaten entsprechend im Vorfeld gewissermaßen erkennen können. Und dann sind wir ganz schnell bei Orwell und haben das Gefühl, dass wir den Big Brother sozusagen haben.
Aber es scheint irgendwie einen gewissen Reiz zu haben für die Regierenden. Also man braucht gar nicht so weit zurückdenken. Also 2020, da haben sich ja die EU-Innenminister zusammengesetzt und die Crypto war es schon wieder befeuert. Da ging es ja auch darum, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufzuweichen, aufzuhebeln, aber auch nicht wirklich. Das war auch wieder so ein Pudding an die Wand nageln, was auch in die Richtung ging. Wie erklären Sie sich das, dass die Bestrebungen immer wieder kommen und ja die Politik nahezu beratungsresistent ist? Also wenn Sie sagen, die ganzen Techniker wurden gehört auch bei dem Prozess, wie kann man sich das erklären, dass das nicht ankommt, dass sowas nicht funktionieren kann?
Auch das ist eine Frage, die sollte man eher Soziologen bzw. Psychologen stellen. Also mein Erklärungsmuster dafür, warum eben alle paar Jahre immer wieder diese Begehrlichkeiten kommen, ist, dass eben auch immer wieder neue Menschen damit befasst sind, in der Politik Gesetze zu machen und natürlich auch einige der Menschen durchaus einen Track-Record da drin haben, Dinge bekämpfen zu wollen, koste es, was es wolle, egal welche Mittel. Und auf eine gewisse Art erinnert mich wirklich dieser Verordnungsentwurf doch sehr an die Situation von 2009 zum Zugangserschwerungsgesetz. Und anstatt dass Frau von der Leyen aus dieser damaligen Niederlage, die sie letztendlich auch erlitten hat, 2009 gelernt hat und sich vielleicht fragt, was ist damals schiefgegangen, wo hätte man vielleicht auch auf technischer Ebene anders argumentieren müssen. Stattdessen sozusagen geht man wieder den sehr einfachen Weg, ein gutes Ziel zu formulieren, aber zugleich eben nicht wirklich zu wissen, wie die Umsetzbarkeit sein könnte. Na, ich meine, auch wenn das vielleicht ein bisschen unseriös ist, diesen Vergleich zu wählen, aber wir alle haben ein Energieproblem. Irgendwie verbrauchen wir zu viel Energie, das weiß inzwischen, glaube ich, jedes Kind. Und es wäre doch vielleicht eine Idee, auf die man kommen könnte, die reibungsfreie Fortbewegung stärker in den Fokus zu setzen. Vielleicht sollte man so weit gehen, ein Gesetz zu machen, das vorschreibt, dass man fortan nur noch reibungsfreie Fortbewegung macht. Na, dann kommen die Physiker und sagen, hey Leute, ihr habt nicht aufgepasst in der Schule. Wenn wir jetzt diese Verordnung sehen und ich als Informatiker, und ich bin ja wirklich nicht der Einzige, sage, hey Leute, ihr habt die Grundregeln des Internet nicht verstanden, dann sagen alle, ach, so schlimm ist es ja gar nicht und das muss doch gehen. Na, dann sage ich, okay, dann lasst uns halt ein Gesetz machen, das die reibungsfreie Fortbewegung künftig vorschreibt. Und dann haben wir vielleicht einen nicht ganz seriösen, aber doch vielleicht für manche Menschen intellektuell nachvollziehbaren Vergleich, warum man manchmal das Richtige wollen kann und trotzdem das Richtige aber nicht tut, weil vielleicht gar keine Lösung vorhanden ist für bestimmte Probleme, mögen sie noch so schwerwiegend sein. Und es sind ja auch nur die Auswüchse, das muss man auch sehen. Also der Missbrauch von Kindern, der im Internet sichtbar wird, geschieht in der physischen Welt. Und es ist wirklich auch nicht das einzige Problem, das wir haben, wenn es darum geht, dass das Internet selbst missbraucht werden kann. Und von daher wäre es, glaube ich, ganz gut, einfach viel stärker auch drauf zu schauen, was können wir wirklich erreichen durch technische Möglichkeiten, an welchen Stellen müssen wir einfach sagen, da sind uns technisch Grenzen gesetzt, wo können wir trotzdem Gesetze machen, die das ein oder andere vielleicht kategorisch eben auch unter Strafe stellt, sei es nur im Internet oder in der physischen Welt. Und dies im Dialog zu machen, das können schon viele Politikerinnen und Politiker. Also ich war auch bei etlichen Gesetzesvorhaben Sachverständiger und habe es eigentlich auch immer sehr positiv empfunden, wenn miteinander geredet wurde, Fragen gestellt wurden und dann eben auch gemeinsam nach Antworten gesucht wurde. Mein Eindruck ist, dass das bei dieser Verordnung hier leider nicht geschehen ist oder nicht ausreichend geschehen ist. Ich selbst war allerdings weder Sachverständiger noch im Vorfeld dieser Verordnung irgendwie beteiligt, sondern uns ist das Ding eigentlich auch einfach so vor die Nase gesetzt worden.
Da gibt es jetzt natürlich noch zwei Fragen, die bleiben. Was machen wir mit der Verordnung? Also lassen wir die jetzt laufen und sehen Sie dann beim Scheitern und sehen die Gerichte das einkassieren beziehungsweise uns darum herum manövrieren, die mehr pseudomäßig einzusetzen, umzusetzen und am Ende bringt es dann doch nichts?
Also eine meiner Beobachtungen auf nationaler Ebene über die letzten 25, 30 Jahre ist, dass der Gesetzgeber häufiger erstmal was beschlossen hat und anschließend wurden diese sehr weitgehenden Gesetze, vor allem im Bereich der Massenüberwachung, des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, wieder einkassiert, eingeholt von den höchsten Gerichten. Na, also die Vorratsdatenspeicherung ist nur ein Beispiel, aber wenn man beispielsweise auch an die Überwachung mithilfe von trojanischen Pferden denkt, der sogenannte Bundestrojaner, auch dort wurde durchaus nochmal klargelegt, dass das zu weit geht, wenn ein Gesetz praktisch uneingeschränkt genutzt werden kann, um Menschen zu überwachen. Und eine ähnliche Beobachtung kann man auch durchaus auf EU-Ebene machen. Denn auch die Vorratsdatenspeicherung wurde ja einkassiert vom EuGH. Und es würde mich nicht wundern, wenn das hier auch passiert. Und auch das ist ein Lernprozess. Also zunächst mal würde ich es als gutes Signal werten, dass die Prozesse funktionieren in einer Demokratie, denn natürlich dürfen auch rechtswidrige Gesetze vom Gesetzgeber erlassen werden, aber die müssen dann eben hinterher wieder einkassiert werden. Und sollte das passieren, dann sollte der Gesetzgeber beim nächsten Mal ein bisschen sorgfältiger arbeiten und sich vorher genauer überlegen, ist das jetzt ein geeigneter Weg oder nicht. Und diesen Lernprozess, da habe ich das Gefühl, den haben wir lange noch nicht abgeschlossen, sondern wir sind mittendrin. Obwohl das Internet schon lange nicht mehr Neuland ist. Dennoch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Meine Hoffnung wäre, dass dieser Verordnungsentwurf nochmal gründlich überarbeitet wird, möglicherweise ganz zurückgezogen wird, eben auch mit dem Ziel, vielleicht in einem Dialog gemeinsam nach den wirklichen Möglichkeiten zu forschen, um sie dann eben auch entsprechend, wenn sie denn geeignet sind, gesetzlich zu verankern.
Das ist jetzt auch die abschließende Frage, was macht man denn nun? Also das Internet wird ja häufig als rechtsfreier Raum immer ein bisschen gebrandmarkt, aber am Ende reden wir tatsächlich über ein gesellschaftliches Problem, was sich nur im Internet widerspiegelt. Also muss man das dann auch gesamtgesellschaftlich lösen und die Technik einfach mal beiseite legen?
Na, ich glaube, die Technik gehört einfach zu uns. Also Technik beiseite legen, das nützt nichts.
Nein, also sich der Technik schon bedienen als Kommunikationswerkzeug, aber die Probleme, die man gesellschaftlich hat und die sich dann quasi auch im Internet widerspiegeln, also bleiben wir jetzt beim Kindesmissbrauch, das ist ja ein Problem, was man ja im Internet sieht, wo man sich das Internet quasi als Krimineller zur Hilfe nehmen kann, um Kontakte anzubahnen, aber das Problem löst man ja jetzt nicht im Internet, sondern in der Gesellschaft.
Ja, das ist halt wieder eine Frage eher dann an die Menschen, die sich auskennen mit solchen Straftaten, mit solchen abnormalen Verhaltensweisen. Und das muss man natürlich angehen. Also ich weiß zumindest, dass es dazu sehr viel Forschung eben gibt. Und der Verbreitungsweg des Internet ist an dieser Stelle eben einfach extrem bequem, man hat eine extrem hohe Reichweite und deswegen sieht man es halt einfach auch so gut, wenn dann über diesen Verbreitungsweg eben solche illegalen Inhalte dann praktisch weltweit plötzlich zur Verfügung stehen. Und dennoch muss man eben an die Ursache gehen, also gerade in dem Zusammenhang des sexuellen Missbrauchs muss man sich einfach mal fragen, sollte man nicht auch in stärkere Sensibilisierung investieren? Ich sehe beispielsweise durchaus auch sexuell relevante Plakate jeden Frühsommer, Wenn ich durch die Städte laufe, da wird dann eben vor ansteckenden Krankheiten gewarnt. Es wird darauf hingewiesen, man solle Kondome nehmen, ja, um sich zu schützen. Na klar. Und derartiges einfach in das Bewusstsein der Menschen zu bringen, wie wichtig das eben ist, genauer hinzuschauen. Ja, man weiß beispielsweise auch, dass Kindesmissbrauch sehr häufig eben eher im privaten Familienumfeld passiert. Dort eben genauer hinzuschauen und dann eben die entsprechenden Alarmsignale frühzeitig zu deuten. Das wäre, glaube ich, wichtig, dass man eben dort eine Sensibilisierungskampagne macht, um eben eigentlich das Problem an der Wurzel zu packen. Aber das sage ich natürlich jetzt als Laie auf dem Gebiet, ja, und will keineswegs davon ablenken, dass eben auch das Internet schon geeignet ist, illegale Inhalte sehr gut, sehr billig, sehr schnell zu verbreiten und dass das schon ein Problem ist. Nicht nur im Bereich der Kinderpornografie, sondern natürlich auch, wenn es darum geht, Hassbotschaften zu verbreiten, Propaganda zu verbreiten etc. Und ja, das muss im gesellschaftlichen Diskurs passieren, dass man miteinander eben sich fragt, wie weit wollen wir gehen in der Überwachung der Kommunikation, an welchen Stellen muss private Kommunikation privat bleiben und dann eben auch bekennen, dass dieser private Teil eben möglicherweise nicht überwachbar ist und nicht analysierbar ist. Aber das haben wir eben heute auch schon. Es gibt ja durchaus grundgesetzlich geschützte Bereiche, der Bereich des Privaten. Da darf eben nicht ohne weiteres die Polizei rein, sondern nur, wenn eben klarer Verdacht besteht, Gefahr im Verzug etc. Und dieser private Bereich, den es in der physischen Welt gibt, den muss es und soll es auch in der digitalen Welt geben. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht im Übrigen so festgestellt und daran ist auch erstmal nichts zu rütteln. Schon deswegen, weil ein Großteil unseres Lebens sich ja ins Internet verlagert hat und in die digitale Welt. Also muss dieser Teil, der wirklich einen hohen Schutz genießt, eben auch privat bleiben. Aber das darf zugleich eben nicht genutzt werden können von Kriminellen. Das heißt, wo die Grenze ist, das muss in einem gemeinsamen Diskurs festgestellt werden. Und auch hier nochmal was Positives, vielleicht zum Abschluss. Da ist natürlich so eine doch krasse Verordnung, wie die, die jetzt von der EU vorgelegt wurde, auch geeignet, diesen Diskurs zu führen.
Solange sie noch nicht gilt und den Diskurs vielleicht sogar ein bisschen unterdrückt, ne?
Ganz genau.
Gut, dann danke ich Ihnen für das Schlusswort und für das interessante Gespräch, was jetzt nicht nur technisch war, sondern auch gesellschaftlich sehr interessant fand ich. Vielen Dank, Herr Professor Federath.
Gerne.
Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com/security-insider.